Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt Ihnen Marion Kuhl hier zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser Thema: Jesus erwarten mit Sehnsucht und Zärtlichkeit. Zu Gast bei uns Margarete Dennenmoser aus Weingarten. In einem Adventslied singen wir: O komm, Immanuel, nach dir sehnt sich dein Israel. Wie erwarten wir denn das Weihnachtsfest? Mit Stress, mit Hektik, was alles noch zu erledigen ist? Erwarten wir überhaupt jemanden oder etwas? Oder erwarten nur noch die Kinder etwas, nämlich Geschenke? Wie sieht es mit unserer Sehnsucht nach dem Herrn aus? Darum soll es heute gehen. Dieser Frage wollen wir nachgehen. Jesus mit Sehnsucht und Zärtlichkeit erwarten, das ist unser Thema. Zu Gast bei uns Margarete Dennenmoser aus Weingarten. Grüß Gott, Frau Dennenmoser.
Grüß Gott, alle miteinander.
Sie haben sich diesen Titel gewünscht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Also, irgendwo hatte ich Lust, was zu machen, und dann war plötzlich ein schwarzes Loch und ich wusste nicht was. Und dann habe ich einfach in die Lesungen des heutigen Tages reingeguckt, vor vielen Wochen schon. Und dann hat mich das Thema einfach, hat mich angesprungen. Und da dachte ich, ja, mein Thema.
Ja, gut, dann erwarten wir ihn mit Sehnsucht und Zärtlichkeit und sind gespannt auf Ihren Vortrag.
Schön. Manche meiner Bekannten, als ich ihnen von diesem Titel erzählte, haben ein bisschen betroffen geguckt. Ein Mann sagte allerdings, ja, zu was sind wir denn sonst da? Das hat mir schon gut gefallen. Ja, wie sonst sollten wir ihn erwarten, wir Christen, in diesen Tagen, da wir uns auf das Fest seines ersten Kommens bereiten, als Jesus ein kleines Kind wurde? Das ist schon lange her, sicher. Aber es war und ist so einschneidend, so zentral, so welterschütternd für uns alle. Seither ist alles anders geworden. Wie sonst sollen wir ihn erwarten heute? Im heutigen Evangelium hören wir von der Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. Beide Frauen sind schwanger. Der einen sieht man es an, sie ist im sechsten Monat. Beide dürfen Söhne erwarten und sie erwarten diese mit Sehnsucht und Zärtlichkeit. Stellen wir uns vor, immer wieder, wie die beiden Frauen, die Alte und die Junge, vor Freude glühen, wie sie Gott preisen und dabei einander zärtlich umarmen, wie sie sich an den Händen halten und zueinander sagen, vielleicht gleichzeitig, wie wunderbar hat der Herr an uns gehandelt. Ich freue mich so sehr darauf, auf mein Kind. Ich kann es kaum mehr erwarten. Dann noch ein Grund natürlich heute, 3 Tage vor Christi Geburt, wenn wir innerlich mitdenken, miterleben, wie Josef und Maria heute sicher schon unterwegs sind nach Bethlehem, wie sie den Sohn, den Retter erwarten, sicher mit Sehnsucht und Zärtlichkeit. Und viele von uns haben sich ja selbst ihr Leben auch in die Hände Marias gelegt oder halten ganz große Stücke auf den heiligen Josef. Da werden die beiden uns sicher auch ein wenig von ihrer einzigartigen Zärtlichkeit mitteilen wollen. Ich habe noch 2 triftige Gründe, wo ich frage, wie sonst, aber die möchte ich jetzt noch nicht verraten an dieser Stelle. Beten wir doch zusammen, damit der Herr uns die Augen öffnet für das, was er uns heute schenken will. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du herrlicher Gott, wie groß bist du, wie mächtig und allgewaltig. Und doch hast du einen Blick für das Niedrige, schaust auf das Schwache und erwählst es zu Großem. Bewahre in uns den Blick dafür und das Staunen darüber, auch über das Geheimnisvolle, das du in Frauen wachsen lässt, deinen Sohn in Maria der Jungfrau, Johannes in der alten Elisabeth und all die anderen Kinder im Leib ihrer Mütter. Schenke uns dies durch deinen Heiligen Geist auf die Fürbitte deiner zärtlichen Mutter Maria. Amen. Diese Musik kommt aus Südamerika, wie Sie sicher gemerkt haben. Die Menschen flehen, dass Gott sich ihnen, ihrer erbarme. Und dieses Erbarmen ist ja erschienen in Jesus. Im ersten Teil wollen wir also nochmal betrachten, mit neuen Augen vielleicht, wie wir Jesus als Kind an Weihnachten erwarten dürfen. Die Menschen des auserwählten Volkes, die Gott am Berg Horeb erlebt hatten, die haben sich zu Recht gefragt, wer kann bestehen, wenn er erscheinet? Es war auch Furcht und Zittern in dieser Erwartung. Man kann es in den Texten noch lesen. Ihn erwarten, vor dem die Berge schmelzen. Doch weil die Not so groß war und die Bedrängnis so schwer, flehten sie trotzdem um sein Kommen, um das Kommen dessen, der alles wieder richtig stellt, der Gerechtigkeit bringt, Erlösung aus der Knechtschaft. Und wir alle werden den ganzen Advent hindurch in dieses Flehen und Erwarten hineingenommen durch die Gottesdienste und Texte, dazu angeleitet, uns nach dem Retter zu sehnen, den wir ja genauso brauchen wie das Volk Israel. In den Adventsliedern tauet Himmel, kündet allen in der Not. O Heiland, reißt den Himmel auf. Da spüren wir die Not des Volkes damals und legen aber auch die Not der Welt heute, unserer Welt, da hinein. Und unsere ganz persönliche Not, wenn wir uns zum Beispiel mit einer Krankheit herumschlagen oder sehen, dass unsere Kinder überhaupt nicht mehr glauben wollen. Aber die wunderbaren Texte aus der Schrift in der Adventszeit, was geschehen wird, wenn er kommt, die sollen uns auch aufbauen, sollen unsere Sehnsucht wachsen lassen. Zum Beispiel Jesaja 35. Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen. Die Steppe soll jubeln. Sind es nicht wunderbare Verheißungen, was der tun kann, der kommt? Sprechen die nicht von der Zärtlichkeit dieses gewaltigen Gottes? Und was der sich alles ausgedacht hat, um die Menschen wieder glücklich zu machen? Sie geradezu zu verwöhnen. Der Höhepunkt der Verheißungen ist und war schließlich, dass er selbst kommen würde als guter Hirte, um seine Schafe zu sammeln, zu pflegen und heimzuführen, die Lämmer sogar auf dem Arm und die Mutterschafe behutsam. Er selber, Gott, wodurch nicht einmal Mose ihn sehen durfte, seine Gestalt, sein Angesicht nicht hatte sehen dürfen, nicht hatte sehen können, wegen seiner Heiligkeit. Doch täglich hatten die Priester im Aaron Segen gebetet, lass leuchten über uns dein Angesicht über Jahrhunderte hin. Es gibt also auch ein leuchtendes Angesicht, das uns Menschen gut tut. Und dann, wie er dann endlich kam, das war eine Überraschung. Er kam als Kind. Gott selber kam als Kind, als Baby. Und Maria und Josef durften als Erste Gottes Angesicht schauen. Dann die Hirten, später die drei Weisen, der alte Simeon, und die alte Hanna. die beiden Alten, die sich ihr Leben lang nach ihm gesehnt hatten. Sie durften Gottes Antlitz schauen in Jesus, dem kleinen Kind, dem Retter. Wenn ihr zu einem neugeborenen Baby ins Gesicht schauen, in die Augen, wenn wir seine zarten Glieder sehen, die winzigen Fingerchen, wenn wir sehen, wie hilfsbedürftig es ist, das rührt unser Herz an. Es löst Zärtlichkeit in uns aus. Und sicher auch, wenn es dann mal lächelt, was sind wir dann hingerissen? Da müssen wir unseren Gott, den Gott des Universums, schon fragen, warum kamst du als Kind so schwach, so hilfsbedürftig, so liebesbedürftig und so arm? Was willst du uns damit sagen? Uns Menschen, die so cool sind, die richtig abgehärtet sind, die sich nicht mehr gerne anrühren lassen. Uns, den Reichen, Gebildeten, Einflussreichen, uns, den Unterdrückten, Kranken, Verlassenen, uns Alten und Leidenden. Willst du uns etwa den letzten Rest von Furcht nehmen vor dir? Willst du die Zärtlichkeit aus uns hervorlocken? Hören wir mal ein bisschen Antwort auch in dem Lied, das die Kesey Kids singen in ihrem Musical, wo sie die Geburt des Erlösers feiern.
Doch wie will unser großer, allmächtiger Gott jemals in so ein winziges Baby passen?
Gott wird ein kleines Baby.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir dürfen immer wieder dieses Geheimnis um den Mensch gewordenen Gottessohn aus unserer Sicht betrachten und neu schauen lernen. Ich weiß noch, in meinen 4 Schwangerschaften, da habe ich die vielen Monate lang so mit Maria mitfühlen können über den Winter, wie es ihr ging, wie sie Jesus in ihrem Leib trug, wie sie zärtlich anbetend mit ihm in ihrem Herzen redete, sich über jede seiner Bewegungen freute, ihm all ihre Liebe zuwandte. Oder das an Weihnachten. Ich weiß noch, mit welcher Scheu wir als junges Ehepaar unser kleines Christkindle aus Wachs geformt haben. Und als wir dann Kinder hatten und Hirten spielten und an Weihnachten, da sangen wir am liebsten ganz, ganz ehrfürchtig und liebevoll, still, still, als Kindlein schlafen wird. Oft stand ich auch nachts auf, wenn dann alles still war und sang, ich stehe vor deiner Krippe hier. O Jesus, du mein Leben. Was ist Ihr Lied? Was singen Sie an der Krippe? Flüstern Sie den Namen dieses Babys, dieses Gotteskindes? Oder staunen Sie nur schweigend ergriffen? Vielleicht wäre das eine Idee für dieses Weihnachtsfest. Ich denke, es ist ein ganz großes Geschenk, ein Vorrecht für uns, dass wir alle, die wir zu ihm gehören, die wir ihn lieben, die wir ihn an seiner Krippe betrachten können, auch so nennen dürfen, wie das seine Eltern getan haben. Voller Zärtlichkeit. Die haben ja nicht Jesus gesagt, das ist die lateinische Form. Sie haben Jeshua gesagt, ganz zärtlich. Schon vorher, sie wussten ja schon, wie er heißt, von Anfang an. Und dann, als er da war, haben sie ihn ihr Leben lang Jeshua genannt. Machen wir es ihnen nach? Das könnte doch unser Lieblingswort werden dieses Jahr. An Weihnachten angefangen, das ganze Jahr über. Jeshua. Voller Sehnsucht und Zärtlichkeit. Wie ich ganz neu darauf gestoßen bin, muss ich Ihnen mal erzählen. Auf meinen einsamen Wanderungen im Winter durch die Landschaft hatte ich in den letzten Jahren viel Zeit zum Beten. Es war nach Weihnachten, als ich die erste Entdeckung machte. Das Weihnachtsgeschenk war noch in meinem Herzen. Und so betete ich den Rosenkranz mit entsprechenden Einfügungen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Maria, als junge Mutter voll Hingabe gestillt hast. Das wären 10 Ave Marias. Dies hat mich ganz intensiv mit Mutter und Kind in Verbindung gebracht. Ich stellte mir vor, wie der kleine Jesus, wie alle Babys, energisch schrie, um seinen Hunger anzuzeigen, wie er dann genüsslich sog, seine Mama immer wieder mit großen Augen anschaute und dann weiter trank, wie er dann gesättigt einschlief, ganz friedlich. Begeistert betete ich weiter. Jesus, den du staunend und anbetend im Arm gehalten hast. Jesus, den du als junge Mutter und mit Fröhlichkeit gewickelt hast. Jesus, den du voll Zärtlichkeit geherzt und geküsst hast. Jesus, den du als junge Mutter in den Schlaf gesungen hast. Es hat mich so in Verbindung gebracht mit Jesus und seiner Mutter. Und beim Abendgebet zu Hause hatte ich den Eindruck, als ob der Herr mir sagen wollte: Ja, bewahre dir die Zärtlichkeit für mich. So kommst du meinen Gefühlen entgegen. Da habe ich natürlich dann weitergemacht in den Wochen darauf und gebetet: Jesus, den du auf der Flucht in deinem Mantel gewärmt hast und geschützt hast. Jesus, den du Maria voll Freude aus Ägypten heimgebracht hast. Jesus, den du viele Male gestreichelt und getröstet hast. Jesus, dem du das Gehen und Sprechen beigebracht hast. Jesus, mit dem du Maria zum Vater gebetet hast. Das hat ganz viel in mir ausgelöst, in meiner Beziehung zum Herrn, zu seiner Mutter. Aber werden Sie sagen, wenn ich gehört habe, meinen Gefühlen komme ich entgegen, also wenn Gott das sagt, kann das stimmen? Schauen wir mal nach. Schauen wir doch, wie seine Gefühle, seine Zärtlichen er uns zeigt, in der Art seines Kommens, nicht nur als Baby, sondern auch, wie er bei uns bleibt. Als zerbrechliche Hostie und sogar in seinem kostbaren Blut. Wie er so jeden Tag neu zu uns kommt, in unsere Zeit. Bei der Begegnung mit ihm in der Messe, wo er sich uns schenkt in seinem eigenen Fleisch und Blut. Da muss doch Zärtlichkeit in uns aufkommen und wachsen und wachsen. Was sind wir doch Beschenkte? Und wie unwahrscheinlich demütig ist Jesus. Wie zärtlich, dass er uns so entgegenkommt. Da sollten wir dann nicht erst vielleicht bei der Kommunion so einen ersten zärtlichen Gedanken oder eine Sehnsucht haben, sondern schon morgens beim Aufwachen, auf dem Weg zur Kirche, beim Eingangslied. Ich habe mich kürzlich dabei erwischt, wie der Priester hat die Hostie erhoben, den Leib Christi, und hat gesagt: Seht das Lamm Gottes. Und plötzlich merke ich, wie ich anfange zu lächeln und zu strahlen. Da habe ich gedacht, oh, das, mein Thema hat schon ganz große Auswirkungen, sogar auf meine Reflexe. In der Kommunion darf ich doch mein Einswerden mit ihm feiern, ihn noch ein paar Augenblicke in meiner Hand zärtlich anschauen, ehrfürchtig, staunend, und noch eine Weile bei ihm bleiben, mich lieben lassen, innerlich. Seine unmittelbare leibliche Gegenwart auskosten, seinen Namen flüstern, Jeshua. Und in all diesem zärtlichen Sehnen, ihn erwarten, ihn willkommen heißen, ist mir noch etwas aufgegangen. Ganz was Überraschendes für mich. Wenn die Zärtlichkeit nun in uns wächst, die Zärtlichkeit ihm gegenüber, wenn wir lernen, Jesus zärtlich zu lieben, dann werden wir ihn auch in seinen geringsten, kleinsten, schwächsten Brüdern und Schwestern lieben lernen, nämlich in den Ungeborenen. Ja, Jesus will auch kommen in den Kindern, die er ins Leben ruft. Und da sind wir bei einem ganz traurigen Punkt. In diesem Jahr werden es wieder über 100.000 Kinder sein, die sterben mussten, weil ihre Mütter keine andere Alternative sahen. So viel Not, so viel Schmerz, so viel Tod. Da müssen wir doch durch unser Gebet, durch unser Tun dazu beitragen, dass die Mütter ihr Ja sagen zu dem Kind, das Gott ihnen geschenkt hat. Es gibt eine neue Initiative, wo sich drei christliche Vereine für Lebensrecht zusammengetan haben. Die heißt 1000 Plus. Sie haben sich zum Ziel gemacht, 1000 mehr Babys zu retten. Vielleicht könnten Sie im Internet schauen, was man tun kann. Zunächst beten, spenden, aber auch, Sie möchten gerne ein Netzwerk von Beraterinnen aufbauen. Vielleicht wäre das was für Sie. Denn wenn uns der Herr dann mal fragt, wie viele meiner kleinsten Brüderchen und Schwesterchen hast du durch dein Mitmachen gerettet, was werden wir sagen können? Wenn wir hier nichts tun, sind wir keine glaubwürdigen Christen. Überlegen wir mal, ob Gott nicht da auch unser Herz berührt, während wir die nächste Musik hören. Werden wir ihm so begeistert entgegentanzen können? Werden wir ihn, wie die Menschen, die dieses Lied singen, als Braut begegnen können? Das ist nämlich mein nächster Punkt. Jesus erwarten. Und da dürfen wir gleich auch sehen, seine Zärtlichkeit uns Menschen gegenüber ist so groß, dass er uns als Bräutigam entgegenkommt und dass er uns so liebt und so sieht wie eine Braut. Das kommt schon im Alten Testament, im Hauptgebot, zum Ausdruck. Jahwes Wille, dass wir ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft, das ist doch ein Zeichen dafür, dass er Sehnsucht hat nach unserer Liebe. Oder auch die Psalmen, wo so viel von Gottes Zärtlichkeit kommt. Natürlich im deutschen Vers wird es meistens anders übersetzt. Zum Beispiel Psalm 145 und andere. Auch im Benediktus wird übersetzt bei uns durch die barmherzige Liebe statt. Durch das zärtliche Erbarmen unseres Gottes wird uns besuchen, das aufstrahlende Licht aus der Höhe. Wir dürfen das immer mitdenken, wenn Barmherzigkeit, Erbarmen, Huld und Gnade erwähnt werden. Das ist auch seine Zärtlichkeit, die uns entgegenkommt. Und Jesu Wille ist ausdrücklich, dass wir durch seinen Heiligen Geist zu seinem Vater Abba sagen, zärtlich. Und er selber ist voller Sehnsucht. Seine Sehnsucht, uns zu erlösen, zeigt ja von dieser Zärtlichkeit. Schon von Ewigkeit her hatte er Maria erwählt als reines Gefäß für sein göttliches Kommen als Kind. Von Ewigkeit her hatte er sich gesehnt nach ihrem Ja, ihrem Mutterschoß. Und von Ewigkeit her sieht er uns, spricht er uns an, als Bräutigam. In der heutigen Lesung sagt er. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch, denn vorbei ist der Winter. Auf der Flur erscheinen die Blumen, die Zeit zum Singen ist da. Dein Gesicht lass mich sehen, deine Stimme hören, denn süß ist deine Stimme, lieblich dein Gesicht. Spricht das nicht von einer riesigen Liebe und Sehnsucht? Ich glaube, wenn wir, jetzt kommt was für die Männer, die das eher technisch denken, wenn wir Jesus fragen würden oder bitten, gib uns eine kleine Ahnung von deiner Sehnsucht, ich glaube, das wäre wie die Macht eines riesig starken Staubsaugers. Doch er hält die Macht zurück. Er wirbt liebevoll um uns. Und er hält es sogar aus, dass wir seine Sehnsucht oft gar nicht zur Kenntnis nehmen. Wo das doch das letzte eigentliche Ziel unseres Lebens ist, in Ewigkeit eins mit ihm zu sein. In ewigem Jubel als seine Braut. Da müssen wir uns selber schon ernsthaft fragen, wie antwortet die Braut, wie antworte ich? Habe ich überhaupt genügend Sehnsucht nach Jesus? Heute früh sangen wir schon, Zion hört die Wächter singen, das Herz wird ihr vor Freude springen. Stimmt das? Stimmt das? Springt unser Herz? Wir wissen doch, dass die ganze Heilsgeschichte in der Schrift niedergelegt die Liebesgeschichte zwischen Gott und der Menschheit ist. Und dass der Bräutigam Gott um sie wirbt und immer wieder verzeiht und ihr nachgeht. In der Heiligen Schrift lernen wir aber auch, wie wir antworten können. Und das Schöne ist, dass diese Worte, die wir hier nachsprechen dürfen, auch bewirken, was sie aussagen, wenn wir sie von Herzen sagen. Da sagt zum Beispiel die Braut, hier sind übrigens nicht nur die Frauen gemeint, sondern auch die Männer, denn die folgenden Worte kommen ja alle vom König David. Wir sprechen im Psalm 16, mein ganzes Glück bist du allein. Wie ernst meinen wir das? Im Psalm 63, Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Oder im Psalm 42. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Als ich diesen Psalm las, betete, dachte ich oft, in meinem Christsein stimmt es noch lange nicht. Ich habe noch lange nicht diese Sehnsucht. Bitte, Herr, gib mir mehr Sehnsucht nach dir. Und solche Bitten sind total in seinem Sinne. Denn Jesus selbst hat ja das Thema Bräutigam weitergeführt. Johannes, der Täufer, weist auf Jesus hin als den Bräutigam. Und Jesus selbst sagt dann zu seinen Freunden zum Abschied, ich gehe hin, um für euch eine Wohnung zu bereiten, wie ein Bräutigam. Und das für euch, das ist für die Braut, das sind wir gemeint. Ist uns das klar? Singen wir nicht mit Begeisterung und Innigkeit in der Kirche auch? Der Morgenstern, er hat mich ganz sich angetraut. Er ist nun mein, ich seine Braut, drum nichts auch, mich auch nichts betrübet. Das ist der Vers 5 von diesem Lied, das wir heute früh gesungen haben. Im 6. Vers singen wir, der meines Herzens Bräutigam ist. Also es ist nicht vergessen bei uns, wie weit hat es Platz in unserem Leben. Oder geht es uns wie dem Schweizer Erich Reber, der einen bedeutsamen Traum hatte. Er stand mit einem Licht in der Hand im Traum in einem Spalier bei einem Fest, einer Hochzeit. Das Hochzeitspaar sollte verabschiedet werden. Plötzlich ertönte es neben ihm. Du stehst am falschen Platz. Er schaute sich um und sah einen Engel neben sich. Und weitere Engel, auch gegenüber, also im Spalier. Und dieselbe Stimme sagte nochmal, es ist so wichtig, dass du in der heutigen endzeitlichen Zeit weißt, wo dein Platz ist. Sonst wirst du diese Zeit nicht durchstehen können. Schau, ich zeige dir jetzt, wo du hingehörst. Und da sah ich ihn, berichtet Erich Reber, da sah ich ihn, den Bräutigam, kommen. Und Gott zeigte mir, dass mein Platz an der Hand von Jesus ist. Schön, nicht wahr, liebe Hörerinnen und Hörer? Ihr Platz ist auch an der Hand von Jesus. Wir sind Jesu Braut. Und Jesus, unser Bräutigam, sehnt sich danach, uns nach Hause zu führen. Lesen Sie weiter im Hohen Lied. Wir sind keine Zuschauer, sondern wir sind die Braut. Ja, ich weiß, dieses ihm entgegenschauen, entgegengehen, mit Sehnsucht und Zärtlichkeit, das geht nur mit seiner Hilfe. Manches hindert uns daran. Nur durch seinen Geist können wir immer mehr zu dem werden, was wir sind, nämlich zur liebenden Braut Christi, und ihn erwarten mit Sehnsucht und Zärtlichkeit. Könnten wir gerade an diesem Punkt nochmal zusammen beten? Herr, du kennst mich durch und durch. Du siehst, wie schwer es mir fällt, das zu glauben, dass du dich nach mir, nach meiner Liebe sehnst, dass du in mich verliebt bist. Du weißt um all den Mangel in meinem Leben, wo ich vielleicht nicht zärtlich erwartet wurde, wo ich nicht so angenommen wurde, wie ich bin, wo ich nicht geschätzt wurde, wo ich verletzt oder gar ausgegrenzt wurde. Ich lege all das in deine Wunden hinein und mich selber in dein Herz. Zeige mir deine Liebe, Jesus, und heile mich durch deine liebevolle Berührung. Durchströme mich mit deinem Heiligen Geist. Das ist doch auch deine Sehnsucht, dass ich heil werde und mich mehr nach dir sehne. Ich danke dir für alles, was du jetzt an mir tust. Amen. Jesus erwarten sein Kommen in Herrlichkeit als Wiederkommenden, als Weltenrichter. Geht das überhaupt, Jesus erwarten als Weltenrichter mit Sehnsucht und Zärtlichkeit? Bei all den Katastrophen vorher, die wir in der Schrift, von denen wir lesen können? Und kommt er überhaupt? Müssten wir nicht dem Weltenrichter eher mit Furcht entgegenschauen? Vielleicht auch mit Ehrfurcht, Respekt, Bewunderung, Anbeten? Klar, seine Feinde müssen zittern und die Dämonen sowieso. Aber wir, passt da das, der Begriff Sehnsucht und Zärtlichkeit? Da muss ich immer an, wenn solche Ängste aufkommen oder so eine, so ein Anflug von, also bitte heute noch nicht. Ich habe ja noch nicht alles getan, was ich wollte und so weiter. Da kommt mir immer die Bibelstelle. In der Liebe ist keine Furcht. In der Liebe ist keine Furcht. Ja, Gott ist groß und mächtig. Doch in Jesus bietet er uns an, dass wir ganz vertraut mit ihm werden. Die Engländer sagen sogar intim, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unseren Kräften vertraut leben mit ihm. dass wir ihn immer tiefer kennenlernen. Und in diesem mit ihm leben, in dieser innigen Beziehung mit ihm, wenn wir immer auf ihn schauen, wenn wir ihn mit seinem Lieblingsnamen nennen. Eine angehende Abiturientin schrieb mir letzte Woche, sie sei fasziniert davon, dass eine junge Frau in meinem letzten Buch den Königssohn immer Liebster nennt. Ja, warum nennen wir ihn nicht auch mal mein Geliebter, mein Liebster, mein Schatz? Durch das Lesen seiner Worte, die ja wie Liebesbriefe sind, und das Weilen im Gebet bei ihm, da werden wir vertrauter mit ihm. Und da kann er auch und wird er auch zu uns sprechen, nämlich von seiner Sehnsucht. Vielleicht sagt er uns, empfange, empfange mich, erwarte mich, sehne dich nach mir, mehr als nach irgendetwas anderem. Es gibt hier kein Muss, sondern nur Einladung, Privileg, Bevollmächtigung. Stille deinen Durst nach Leben in der Begegnung mit mir im Gebet. Ruhe dich aus in meinen Armen. Werde darin, was du bist. Ist das nicht schön, wenn unser Geliebter so zu uns spricht? Der, der alles für uns hingegeben hat, der für uns am Kreuz starb, um uns zu zeigen, wie groß seine Liebe ist, was wir ihm wert sind. Und wenn wir uns dann haben füllen lassen, immer wieder von seiner Liebe, hat er auch einen Auftrag für uns, einen priesterlichen Auftrag in unsere Welt hinein. Vielleicht sagt er zu Ihnen auch, erwarte mich. Erwarte mich stündlich in dein Leben hinein. Heiße mich sogar jede Minute in dieser Welt willkommen. Ich will sie erlösen. Das ist so notwendig und sehr wirkungsvoll. Merke dir, er spricht immer noch, das ist dein Job, dein Auftrag von jetzt an. Ich sende dich. Also unser Job, unser Auftrag, dass wir ihn erwarten. In unsere Welt, in unser Leben hinein. Ihn willkommen heißen. In allen Situationen. Das hat natürlich auch mein Gebet verändert. Wenn ich bete, weiß ich, dass er da ist. Da darf ich ihn willkommen heißen. Wenn ich schwach bin, weiß ich, dass er da ist mit seiner Kraft. Wenn ich für andere bete, dann stelle ich mir richtig vor, bitte Jesus, dass er zu den Menschen kommt und den Menschen zum Beispiel in den Arm nimmt. Wenn ich bei den Abendnachrichten von Unglücksfällen höre, dann bitte ich Jesus, da reinzukommen und die Menschen dort zu trösten, dort einzugreifen und zu helfen. In allen Situationen ihn erwarten und in unsere Welt hineinbitten. Und da kommt er immer mehr. Immer mehr. Die Welt wird von innen her erneuert. Auch Papst Benedikt sagt ja, er ist verborgen im Kommen. Und er selber muss uns aber auf diese Begegnung und auf dieses Kommen vorbereiten. Das schreibt der Paulus auch immer wieder in seinen Briefen. Und was, ich muss nochmal anfangen mit dem Privileg, das wir haben, dass unser Gott kommt in den Sakramenten. Jetzt schon. Zum Beispiel möchte Jesus uns begegnen in der Beichte, voll Güte und Zärtlichkeit. Er und der Vater sehnen sich danach, uns wieder frei zu machen von Schuld. Tun wir ihnen doch die Freude. Oder wenn in der Messe gesagt wird, das ist mein Leib, glauben wir das doch bis in die letzte Konsequenz. Ich muss an dieses eucharistische Wunder denken, Das vor, glaube ich, 800 Jahren in Lanciano in Italien geschah und vor 3 Jahren ein ähnliches in Polen, in Sokolka. Da ist einem Priester eine geweihte Hostie zu Boden gefallen und er hat sie in ein Gefäß mit Wasser hineingetan. Und dann hat sich das Wasser rot gefärbt und dann hat er das Ganze auf ein Tuch ausgeleert und die Reste dieser Hostie untersuchen lassen. Und wieder haben, wie in Lanciano, unabhängig 2 Wissenschaftler oder mehrere übereinstimmend festgestellt, was sie da untersuchten. Das sind Reste, das die Reste einer Hostie, das seien eindeutig Reste von einem Herzmuskel eines lebenden Menschen. Der Herzmuskel eines lebenden Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, können wir da noch einfach so nach vorne laufen und mal schnell kommunizieren, wenn wir uns das bewusst machen, dass er sein Herz mit uns teilt? Ja, wie sehr müssten wir da unsere Eucharistie feiern und wissen, dass hier sein Kommen in Herrlichkeit total vorbereitet wird und sein Sieg über die Mächte der Unterwelt. Wie sehr müssten wir uns nach jeder Messe sehnen, nach jeder Vereinigung mit ihm, weil da so Gewaltiges geschieht. Wir sollten Gott immer wieder bitten, dass er uns die Augen auftut für das Große, das er uns geschenkt hat. Und das gewährt er ja auch gerne. Denn das kommt ja auch seiner Sehnsucht zugute. Und da kommt seine Sehnsucht zur Erfüllung. Jesus hat gesagt, mit Sehnsucht habe ich verlangt, dieses Mahl mit euch zu essen. Das gilt für heute. Oder ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie sehr sehne ich mich danach, dass ich schon brenne. Brennen wir? Wie wäre es, wenn unser Lebensmotto nun von jetzt an sein würde, seine Sehnsucht? Das heißt also, immer auf ihn schauen und denken, was erwartet auf mich? Was möchte er von mir? Er schaut für Liebe und Zärtlichkeit auf mich und ich zurück. Und liebe Hörerinnen und Hörer, was macht das mit uns? Dann. Wir erwarten Neues. Wir denken neu. Wir handeln neu. Was macht das mit den anderen, die uns begegnen? Was lockt das aus ihnen heraus? Was wird das mit der Welt machen? Füllen wir doch unsere kleine Welt mit unserem zärtlichen und sehnsuchtsvollen und vorausschauenden Denken, Beten, Handeln. Mit unserer bräutlichen Liebe zu ihm. Mit unserer Sehnsucht und Zärtlichkeit.
Jesus mit Sehnsucht und Zärtlichkeit erwarten. Margret Dennenmoser ist hier bei Radio Horeb zu Gast. Der erste Anrufer ist Herr Natterer aus Bleichach. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Frau Dennenmoser. Frau Dennenmoser, ich möchte Ihnen herzlich danken für Ihren Vortrag und auch danken, dass Sie gebraucht haben von den kleinen Kindern, die im Mutterleib unterwegs sind. Ja. Wir leiden ja alle in Deutschland unter dem. Wir hatten persönlich gehofft und viele Kolleginnen und Kollegen von uns, dass der Bundespräsident Wulff dieses Gesetz nicht unterschreibt. Aber leider ist es am 8. Dezember veröffentlicht worden. Okay. Und wir machen jetzt wieder eine Sühne am 28.12. von Münden, von Münden-Pasing nach Planegg, dem Todesort vom seligen Karl Leichner, um wieder Sühne leisten für dieses. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ein schönes Weihnachten und alles Gute zum neuen Jahr. Hoffen wir, dass Umdenken kommt in unserem Land. Und der Frau Kuhl und alle im Radio Horeb meine Grüße. Ich lege jetzt wieder auf.
Ja, danke. Danke Ihnen auch. Die nächste Hörerin möchte sich gern mit einbringen und anonym bleiben. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben sehr schön gesprochen und so wunderbar. Ich habe eine Frage. Wenn jemand mit Jesus, also so wie ich beurteilen kann, wirklich verbunden war und dann so weit entfernt ist, dass er schon den Namen Jesus flieht, dass man, dass so ein Mensch gar nicht mehr den Namen Jesus hören kann, weil er auch gegen die Kirche ist, was kann man für ihn tun?
Wissen Sie, Jesus hat das ja selber gesagt, dass er dem verlorenen Schäfle nachgeht. Also einfach Jesus bitten, dass er dieser Person nachgeht und dass er auch die Person befreit von all den Dornen, die die Person festhält und ja. sie rausholt aus dieser Ferne.
Ja.
Also da trauen wir einfach, dass Jesus stärker ist als die Mächte, die die Person weglocken wollen.
Ja, alles Gute ja. Ihnen.
Danke.
Viel Mut. Danke. Wir haben Frau Amann vom Bodensee in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Margret. Marianne Amann, hallo. Hallo.
Ja, hallo.
Grüß Sie. Schön. Schön, wie du das erzählt hast. Voller ja. Sanftmut und es hat sich richtig, hat mir richtig mein Herz aufgemacht.
Okay.
Ja, richtig. Und ich habe auch mal so ein Erlebnis gehabt, wo ich richtig die Zärtlichkeit Gottes spüren durfte. Da ist mein Vater war gestorben und ich bin nach Hause gefahren und es waren kalte Winter und die Sterne haben alle gefunkelt oben am Himmel und ich habe angehalten und so darauf geguckt und war ganz traurig. Und dann habe ich so richtig kürzlich Gott zu mir gesagt, brauchst nicht traurig sein, du hast doch mich und ich bin ein Vater, der vor dir hergeht, der für dich streitet, ne? Der dir dein Recht verschafft und der dich in den Arm nimmt und der dich tröstet. Und ja, da gibt es so eine Bibelstelle auch und ein Lied von der Schleife. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich fällt mir gerade im Moment nicht ein. Aber ich durfte das so arg die Liebe Gottes spüren, dass ich sein Kind bin. Und überall sagt er ja, dass wir Kinder sind. Und wenn man selber Kinder hat und Enkelkinder hat, dann weiß man ja, wie arg man die liebt und wie man mit denen umgeht. Ganz zärtlich und ganz behutsam. Ne?
Genau, vielen Dank für dein Zeugnis, Marianne.
Ja, gut.
Mach weiter so.
Ja, gell? Tschüss, Margret.
Alles Gute.
Weihnachten.
Danke.
Ja, für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 08323 9675120 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und können da unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Frau Dennenmoser, möchten Sie zum Schluss noch ein Gebet sprechen?
Gerne. Herr Jesus, du als Kind gekommen bist und der du uns entgegenkommst als Bräutigam. Lass uns deine Sehnsucht spüren. Erinnere uns immer wieder daran, dass du dich nach uns sehnst und gib uns mehr Sehnsucht nach dir. Dann kommt unser Leben in die richtige Richtung. Dann schauen wir nach oben und nicht immer nach unten oder nach hinten. Lass uns immer wieder erleben, dass du für uns da bist. Lass uns auch für dich da sein, in dem, wie wir die Welt anschauen und betrachten und behandeln, nämlich in der Zärtlichkeit, die du uns schenkst. Herr, ich warte darauf, dass du dich der Welt offenbarst und du wirst mich festigen bis ans Ende. Das sage ich mit einem Apostel Paulus. Und lebe mit Zuversicht auf dich hin. Amen.
Amen. Danke und noch eine gute Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.